Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. In der folgenden halben Stunde hört ihr ein Interview von Radio Z Nürnberg mit Murat Çakır und Nick Brauns, den Herausgebern des Buches Partisanen einer neuen Welt, eine Geschichte der Linken und Arbeiterbewegung in der Türkei. Das Buch ist Ende September im Verlag Die Buchmacherei erschienen und behandelt die Geschichte der Linken in der Türkei seit Ende des Osmanischen Reichs bis zur Gegenwart. Eine Geschichte, welche geprägt ist von Erfolgen und Niederlagen und von Anfang an eng verwoben ist mit der deutschen Geschichte. Das Gespräch fand im Rahmen der dritten linken Literaturmesse vom 2. bis 3. November in Nürnberg statt.
Ich spreche mit den Herausgebern des Buches Partisanen einer neuen Welt, eine Geschichte der Linken und Arbeiterbewegung in der Türkei. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Murat Çakır, ich komme aus Kassel.
Und ich bin Nick Brauns, ich komme aus Berlin. Ich bin Historiker und Journalist, beschäftige mich schon seit rund 25 Jahren mit der Geschichte der türkisch-kurdischen Linken. Bin also auch aktiv in der Kurdistan-Solidaritätsbewegung, aber eben auch in der Solidarität mit den Revolutionären, den sozialistischen Kräften der Türkei. Und bin auch bis vor 3 Jahren, solange das noch ging, regelmäßig in die Türkei gereist, um mich dann eben dort auch mit den Genossinnen und Genossen zu treffen. Aber die Situation jetzt lässt das ja leider nicht mehr zu.
Was hat euch bewegt, die Geschichte der türkischen Linken aufzuschreiben?
Nun, diese Geschichte muss wiedergegeben werden, weil es so reich an vielfältigen Formen der Kämpfe, so reich an Tragödien, so reich an Erfahrung ist, dass auch nicht-türkische, sagen wir mal, oder nicht-türkeistämmige Linke einiges daraus lernen können. Es gab bis jetzt unterschiedliche Fragmente dieser Geschichte, die aber in dieser Form noch nicht wiedergegeben waren. Insofern war das für uns eine Aufgabe, sowohl auf der einen Seite die Geschichte der Linken, der Arbeiterbewegung, aber auch gleichzeitig, um das heutige Verständnis von der heutigen Türkei nachvollziehbar darstellen zu können. Auch eine alternative Geschichte der Türkei haben wir als notwendig gesehen.
Außerdem denken wir, dass die Geschichte der Linken in der Türkei auch eine Geschichte ist, die gerade für deutsche Linke oder hier für Deutschland wichtig ist. Es ist zum Teil auch eine deutsch-türkische Geschichte. So ist zum Beispiel relativ unbekannt, dass wichtige Gründer der Kommunistischen Partei der Türkei 1919 in Deutschland als junge, damals noch nationalistische Studenten unter dem Eindruck der deutschen Novemberrevolution sich politisierten. Und diese Gruppe, sie galt dann als die türkischen Spartakisten, die haben dann eben später teilweise eine führende Rolle beim Aufbau der Kommunistischen Partei gespielt. Oder es ist auch weitgehend unbekannt, dass das Zentralkomitee der TKP, die ja dann bis heute verboten ist, sich jahrzehntelang in Leipzig in der DDR befunden hat und von dort auch mit einem Sender marxistische Nachrichtensendungen für die Türkei, aber eben auch für die westdeutsche Arbeitsmigration ausgestrahlt hat. Und eben über die Arbeitsmigration, aber vor allem dann auch nach dem Putsch von 1980 sind ja auch viele türkeistämmige türkische Linke nach Deutschland gekommen. haben hier ihre politische Arbeit fortgesetzt, haben Exilvereine gegründet und stellen heute zum Beispiel auf 1. Mai-Demonstrationen oft durchaus die Hälfte des Demonstrationszuges, aber eben auch die Verfolgung, die türkisch-kurdischen Linken in der Türkei erleiden müssen, wird in Deutschland fortgesetzt. Wir haben ja diese bekannte Waffenbrüderschaft zwischen den herrschenden Klassen Deutschlands und der Türkei und eine Folge davon ist zum Beispiel das PKK-Verbot, aber auch das Verbot der DHKPC oder in München stehen 10 anatolische Kommunisten, die der TKP-Milä angehören sollen, wegen Terrorismus vor Gericht, obwohl diese Partei in Deutschland weder verboten ist, noch auf irgendeiner Terrorliste steht. Und darum denken wir, das sind alles auch Punkte, die zeigen, es geht hier auch um deutsche Geschichte und es ist wichtig, auch für Linke, für politisch Interessierte in Deutschland, sich damit zu beschäftigen.
Welchen Blick werfen die Beiträge in eurem Buch auf die linke Geschichte der Türkei und was war euch wichtig, da darzustellen?
Nun, unterschiedliche Aspekte werden dort aufgenommen. Natürlich ist es auch wichtig, gerade in dem Bereich, also in dem Kapitel, was Nick bearbeitet hat, auch darzustellen, dass im Osmanischen Reich es ja eigentlich nicht ethnisch Türken waren, die die linke Bewegung gründeten, sondern also Gastarbeiter sozusagen und dann auch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, jüdische Frauen, griechische Arbeiter, Sinti und Roma in der Bauwirtschaft und auch in vielen Bereichen, die ersten Gewerkschaften, die Armenier. Und das sind, glaube ich, dann auch die ganze Entwicklung bis heute fußt darauf, was die damals, die Armenier, die Juden, die Griechen, Bulgaren und so weiter dort das Fundament gelegt haben.
Und es geht uns eben auch wirklich darum, die verschiedenen Strömungen der Linken aufzuzeigen. Und ich sage auch einmal fair aufzuzeigen. Es geht uns nicht darum, jetzt hier zu sagen, eine Strömung, die Moskau-Treuen oder die Peking-Treuen oder die Tirana-Treuen oder die Unabhängigen oder die Kurden, das ist die einzig wahre Strömung. Das, genau diese Haltung hat damals in den 70er Jahren eben zu auch untereinander militant ausgetragenen Strömungskämpfen geführt, die eben dazu beigetragen haben, dass es eben keine gemeinsame Abwehrfront gegen den Faschismus und gegen den Putsch gegeben hat. Nein, wir zeigen alle diese Strömungen auf, wir zeigen ihre Fehler auf, aber wir wollen auch aufzeigen, wo sie Erfolge hatten, wo man von ihnen lernen kann. Wir probieren eben wirklich fair mit ihnen umzugehen. Wir sagen eben, die Märtyrer und Märtyrerinnen, die alle diese Bewegungen gebracht haben, im Kampf in den Bergen, in den Gefängnissen oder bei Hinrichtungen oder indem sie auf Demonstrationen ermordet wurden, diese Märtyrerinnen und Märtyrer, wir wollen die Motive von ihnen ernst nehmen. Wir sagen, diese Leute haben alle für eine wichtige Sache, für eine sozialistische, für eine freie Türkei, für ein freies Kurdistan gekämpft und ihr Leben gegeben. Und ihre Opfer sollen auch deswegen nicht umsonst sein, dass wir wollen auch lernen daraus und wollen eben auch drum die Fehler aufzeigen, die vielleicht zu diesen Opfern geführt haben. Wir analysieren eben auch, warum es immer wieder zum Scheitern, zu Tragödien gekommen ist. Wir stellen hier fest, dass eben Sowjetrussland zum Beispiel in den 20er Jahren sehr viel Druck auf die kleine kommunistische Bewegung der Türkei ausgeübt hat und lieber das Bündnis mit den Kemalisten gesucht hat, als eben auf eine Revolution in Anatolien hinzuarbeiten. Wir sehen aber auch, dass die Kommunisten in der Türkei anfangs oder einige von ihnen Abgrenzungsprobleme gegenüber dem Kemalismus hatten, sondern eben auf die Weise ja, zum linken Wurmfortsatz der kemalistischen Bourgeoisie wurden. Oder wir zeigen eben auf, wie gerade die kurdische Frage bis heute immer wieder ein Spaltgrund der Linken der Türkei ist und eben auch bis heute zum Beispiel auch verhindert, dass es zu einer gemeinsamen Front gegen das Erdogan-Regime kommen kann. Also all das, wir wollen die Erfolge zeigen, die es gab, aber eben auch die Gründe des Scheiterns.
Du hast jetzt gerade schon die kurdische Bewegung oder die kurdische Frage erklärt. Was kann man darüber in eurem Buch erfahren? Denn ihr beschreibt ja nicht nur die Erfahrungen der türkischen Linken.
Wir erzählen ja sozusagen die Geschichte in der Türkei, der Linken, der Sozialistinnen, der Kommunisten, Revolutionäre und die kurdische Freiheitsbewegung, Befreiungsbewegung, ist im Grunde genommen ein Kind der linken, radikal linken Bewegung in der Türkei gewesen. Sehr viele der Gründungsmitglieder sind ethnisch gesehen gar keine Türken, sondern Kurden, sondern eher türkeistämmig, die gesagt haben, aufgrund unserer politischen, ideologischen Ausrichtung sehen wir keinen anderen Weg, als gemeinsam eine Partei zu gründen, die für die Befreiung des kurdischen Volkes kämpft.
Also die Wurzeln der PKK liegen eben im Unterschied zu anderen kurdischen Parteien, im Unterschied zum Beispiel zu den Parteien, die wir im Irak haben, von Talabani und Barzani, eben nicht in nationalistischen Bewegungen, sondern sie liegen ja in der türkischen 68er-Bewegung, in der Defgensch, der revolutionären Jugendbewegung. Abdullah Öcalan sagte einmal, ich habe den Kampf für ein freies Kurdistan begonnen, nicht weil ich Kurde bin, sondern weil ich Sozialist bin. Und eben seine engsten Mitkämpfer, Leute wie Kemal Pir, eben auch selber kein Kurde, die haben gesagt, eben ein Volk, das ein anderes unterdrückt, kann sich nicht selbst emanzipieren. Diese Erkenntnis von Karl Marx gilt einfach weiter, und solange die türkische Linke sagt, erst machen wir die Revolution in der Türkei und dann löst sich die kurdische Frage von alleine, solange wird es eben auch keine türkische Revolution geben. Und deswegen wird die Befreiung der Türkei über Diyarbakir, über die Befreiung der Kurdinnen und Kurden führen müssen. Und das zeigen wir im Buch eben auf, diese Diskussionen. Und wir haben auch ein eigenes Kapitel von Joost Jongerden, einem holländischen Wissenschaftler, der nochmal sehr detailliert auf die PKK eingeht und eben die These aufstellt, dass die PKK immer wieder aus Niederlagen gelernt und sich neu erfunden hat. Die PKK hat aus der Niederlage der türkischen Linken in den 70er Jahren gelernt, indem sie sich erst gegründet hat. Sie hat später aus der Niederlage gegenüber dem Putsch gelernt. Sie hat aber eben auch aus ihrer eigenen Niederlage dann gelernt, also mit der Verschleppung von Abdullah Öcalan, und dann den Paradigmenwechsel eingeleitet, sodass heute eben nicht mehr für einen unabhängigen kurdischen Nationalstaat gekämpft wird, sondern eben letztendlich für einen demokratischen Mittleren Osten, in dem die Völker auf Augenhöhe zusammenkommen, ein basisdemokratisches System, ein feministisches System, also das, was wir heute in Nordsyrien in Rojava eben auch realisiert sehen. Und das stellt Joost Jongerden eben diesen Paradigmenwechsel und die Diskussionen, die innerhalb der PKK dafür abgelaufen sind, auch nochmal in seinem Kapitel sehr detailliert dar. Insofern ist es, denke ich, auch mal wichtig, dass wir sagen, wir haben das Buch nicht alleine geschrieben. Wir haben, Murat und ich, haben sicherlich 80% oder 90% geschrieben, aber wir haben weitere Kapitel auch drin. Brigitte Kichle beschäftigt sich mit der sehr wichtigen Frage, das Verhältnis der Linken zur feministischen und zur Frauenbewegung in der Türkei. Und Volkan Yaraşir und Alp Kazıliolu haben mehrere Kapitel beigesteuert zu den Klassenkämpfen heute unter der AKP-Regierung, zum Verhältnis von Kapital und Arbeit, zur Gewerkschaftsbewegung, weil wir eben auch gerade denken, das Erdogan-Regime ist nicht unerschütterlich. Erdogan hat heute zwar auf dem Papier alle Macht, aber alle Macht nützt ihm nichts, wenn die Wirtschaft kollabiert, wenn die soziale Frage sich mit aller Macht eben von unten stellt. Und da sehen wir eben dann auch durchaus Anknüpfungspunkte für die Linke in der Türkei, für die sozialistische Bewegung. Und das sind eben Punkte, die eben gerade in diesen Kapiteln, die andere Autoren hier beigesteuert haben, sehr gut betont werden. Thank you.
Im Vorwort schreibt ihr, und ihr habt es ja jetzt auch erwähnt, dass man sehr viel von den Erfahrungen der türkischen Linken lernen kann, sowohl von den Erfolgen als auch von den Niederlagen. Könnt ihr vielleicht ein oder zwei Ereignisse vorstellen oder Organisationen vorstellen, über die ihr im Buch schreibt, von deren Erfahrungen man lernen kann?
Eine oder zwei vorstellen wäre ein bisschen problematisch. Aber ich denke, und das ist ja die Stärke auch der ganzen Erfahrung der Linken aus der Türkei und auch Kurdistan. Wichtig ist, und dass man auch nicht nur in der Türkei, sondern auch hier lernt, die Identitätspolitiken, also die Kämpfe um Identitäten und die Klassenkämpfe miteinander zu verbinden, sie als eine Einheit zu sehen. Race, Gender, Class, das ist eine gemeinsame Geschichte, die nicht voneinander unterschiedlich genommen werden kann. Und wenn man diese Fragen zusammen als eine Einheit sieht, kann man auch gemeinsam mit unterschiedlichen Organisationen, die unterschiedliche, sagen wir mal, Partikularinteressen vertreten, gemeinsam kämpfen. Und das ist, glaube ich, zu wünschen, nicht nur der türkischen, sondern auch der Linken überall in Europa.
Ja, oder wenn es jetzt hier auch mal um Beispiele, um Erfolge geht. Also wir zeigen eben im Buch auch natürlich Entwicklungen auf, wie im Jahr 1979, 1980, als die Organisation der Vjol, der Revolutionäre Weg, in der kleinen Stadt Fatsa am Schwarzen Meer eben für mehrere Monate lang eine richtige Volksherrschaft errichtet hat. Sie hatten dort die Bürgermeisterwahl gewonnen, aber haben dann gesagt, wir machen nicht mehr weiter mit einem normalen Stadtrat, sondern in allen Stadtvierteln soll es jetzt Volkskomitees geben, die selbstständig alle wichtigen Fragen der Stadt entscheiden und dann auch gleich umsetzen. Also eine Art Rätedemokratie war das. Das Ganze wurde blutig zerschlagen. Es war so, als Militärs im Sommer 1980 dort in Fatsa einmarschierten, das war die Generalprobe für den Putsch vom 12. September 1980. Aber wir haben dann später jetzt in den letzten Jahren wieder eine Entwicklung erlebt, wie damals in Fatsa, nur jetzt in den kurdischen Städten. In den kurdischen Städten wurde ja ausgehend von den Ideen von Abdullah Öcalan, vom demokratischen Konföderalismus, auch wieder so Selbstverwaltungsstrukturen geschaffen, Volksräte, Frauenräte, mit denen die Bevölkerung sich dort eben auch selbst verwaltete. Nur erlebten wir dort auch wieder das Gleiche wie in Fatsa, dass am Ende das Militär eingegriffen hat. Und während in Fatsa nur die Aktivisten 1000 ins Gefängnis kamen, war es in Kurdistan sogar so, dass die Städte teilweise physisch zerstört wurden. Der Staat hat also gelernt, um so einer Bewegung die Basis zu entziehen, muss er sie wirklich physisch. Er muss die Stadtviertel ausradieren, in denen diese Volksräte gegründet wurden. Aber selbst das hat nicht ganz geglückt. Diese Räte existieren heute weiter auch noch in den Flüchtlingslagern und an anderen Stellen, wo die Menschen jetzt sind. Also dieser Gedanke der Selbstverwaltung, das können wir wirklich von den Erfahrungen der Türkei lernen. Oder was wir, denke ich, auch noch lernen können, ist eben einfach auch die Sache, dass man jenseits von theoretischen Streitigkeiten, die die türkische Linke ja oft genug und genauso gut wie die Deutschen ausgetragen haben und manchmal auch mit der Waffe in der Hand, wie wichtig es doch ist, wirklich mit der Bevölkerung zu arbeiten, für und mit die Bevölkerung in die Stadtviertel reinzugehen, konkret für etwas zu kämpfen, nicht nur Flugblätter zu verteilen. Also die linken Organisationen in der Türkei, die groß geworden sind, wie in den 70er Jahren eben der Vjol oder auch zum Teil die TKP oder heute die PKK, beziehungsweise eben dann die legalen kurdischen Parteien. Das sind alles Organisationen, die eben wirklich in der Bevölkerung, in den Armenvierteln, in den Arbeitervierteln eine gewisse Verankerung haben und die eben einen Nutzen für die Menschen beweisen. Nicht, weil sie vielleicht das richtige Programm haben, das haben die Gruppen oft gar nicht, sondern weil sie tatsächlich den Leuten weiterhelfen, weil sie zum Beispiel organisieren, dass es gemeinsame Küchen oder Waschsalons dort gibt oder Preiskontrolle durchsetzen, gegen Bauspekulanten kämpfen, gegen Gentrifizierung, aber eben auch nicht nur gegen Gentrifizierung auf dem Papier, sondern sie kämpfen wirklich militant dagegen, dass dort die Armensiedlungen abgerissen werden und Luxushäuser gebaut werden. Und ich denke, da können wir als deutsche Linke uns auch durchaus überall noch eine Scheibe von abschneiden, weil wir doch oft sehr isoliert von der übrigen Bevölkerung sind. drum, ja, ich sag mal, mehr auf Theoriearbeit und Lifestyle-Linke setzen als auf wirklich praktische Kämpfe. Und viel von dem, was heute in Deutschland unter dem Stichwort neue Klassenpolitik diskutiert wird, das sind eben gerade Dinge, ja, in der Türkei gibt es ähnliche Diskussionen sicher, und auch aber eben auch eine entsprechende Praxis, von der wir sicherlich auch lernen können. Aber eben auch in dem Sinne, wie es Murat sagte, man muss die Klassenfrage und die Frage der verschiedenen identitären Kämpfe, des kurdischen Kampfes, des alevitischen Kampfes, des Kampfes der Frauen oder der LGBTI, muss man eben zusammenbringen, muss man zusammendenken. Das sind eben keine Gegensätze.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Gespräch von Radio Z mit Murat Şakir und Nick Brauns, den Herausgebern des Buches Partisanen einer neuen Welt, eine Geschichte der Linken und Arbeiterbewegung in der Türkei. Verlag Die Buchmacherei, September 2018. Thank you.